Wir hatten das auch in der Geschichte erlebt mit der Einführung des Maschinengewehrs.
13,5 Milliarden sind auch wieder schnell weg, vor allem wenn man Krieg führt.
Trotzdem bleibt der Eindruck, erstens, Russland ist nicht unverwundbar.
Nach russischen Angaben wurden im ersten Halbjahr 2026 64.000 Drohnen abgeschossen, abgefangen. Muss man sich mal vorstellen.
Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass große Teile der Bevölkerung die Auswirkungen des Krieges direkt spürt.
Und in zwei Fällen sind ukrainische Drohnen sogar von NATO-Jets abgeschossen worden.
Kann man sagen, je erfolgreicher die Ukraine mit Attacken gegen die russische Ölinfrastruktur ist, umso teurer wird das Leben natürlich auch im Westen und im Rest der Welt.
Das wäre natürlich für die Realwirtschaft eine Katastrophe.
Wir haben immer gesagt, wir unterstützen die Ukraine einerseits, aber wir wollen nicht selbst Kriegspartei werden. Im Moment sind wir auf einem abschüssigen Pfad.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Sind es die ukrainischen Drohnen, die Putin am Ende zu Fall bringen? Willkommen, meine Damen und Herren, im Russland-Podcast der Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, der schon wiederholt bei uns war, nämlich Herr Wolfgang Richter, deutscher Militärexperte und ehemaliger Bundeswehroberst. Er diente beim obersten Hauptquartier der NATO in Belgien, leitete den militärischen Anteil der deutschen Delegation bei der UNO, bei der OSZE und bei der Abrüstungskonferenz. Und Herr Richter ist auch Teil militärischer Kontaktgruppen der USA und Europas mit Russland. Herzlich willkommen in unserer Runde. Danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 14. Juli 2026 auf. Viel hat sich getan seit unserem letzten Podcast vor zwei Wochen. In Ankara fand der NATO-Gipfel statt. In Paris traf sich dieser Tage die sogenannte Koalition der Willigen, die für die nächsten Monate gemeinsame Manöver in den Nachbarländern der Ukraine angekündigt hat. In Russland wird diese Koalition als Koalition der Kriegstreiber bezeichnet. Wir kommen später darauf zurück, um das ein wenig einzuordnen. Ja, und am meisten springt ins Auge, dass die ukrainischen Drohnenangriffe gegen Russland sehr massiv geworden sind und inzwischen bis Sibirien reichen, das heißt Territorium erreichen, das 2500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Sie verursachen in Russland nicht nur gesellschaftlichen Unmut, weil es zu einer Treibstoffkrise gekommen ist, sie verursachen ganz klar auch einen Image-Schaden für Putin, warum er das Land eigentlich nicht davor schützen kann. Und sie führen logischerweise zu massiven wirtschaftlichen Schäden. All das wollen wir abhandeln und ich beginne bei Ihnen, Herr Richter, als ehemaligem Oberst. Es ist vielleicht inflationär, wenn wir wieder von einer Eskalation im Ukraine-Krieg sprechen. Aber den Eindruck macht es schon, dass eine solche vor sich geht auf ihre Art momentan. Am auffälligsten ist, wie gesagt, wie ukrainische Drohnen nun am laufenden Band in Russland einschlagen und dass sie immer weiter fliegen. Wie ich schon einleitend gesagt habe, wurde vor wenigen Tagen eine Raffinerie, nämlich eine Großraffinerie in der sibirischen Stadt Omsk getroffen, 2500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Vom militärischen Blickwinkel her, ist das ein Riesenerfolg? Wie würden Sie es bezeichnen?
Also ich würde das ein bisschen einordnen. Was wir sagen können, ist, dass der Drohnenkrieg das Bild des Krieges tatsächlich verändert hat. Vor allen Dingen weitreichende Drohnen der Ukrainer haben wirtschaftliche Schäden hervorgerufen, insbesondere in der Energieproduktion. Raffinerien werden getroffen etc. Aber dazu wird sicher Wassily etwas mehr sagen können, was der Effekt ist. Zum anderen ist es der Image-Schaden, von dem Sie schon gesprochen haben, aber es zeigt auch, dass es offenbar möglich ist, sehr tief in den russischen Luftraum einzudringen und Ziele auch über eine Entfernung von 1.000, 1.500 Kilometern zu treffen, ohne dass Drohnen vorher entdeckt oder zumindest abgeschossen werden. Und das deutet auf die Lücke hin, die es in der Raketen- und Luftabwehr in Russland offenbar gibt. Also Luftabwehr, muss ich eher sagen. Und die Folge davon ist, dass Putin jetzt die Industrie angewiesen hat, auch selbst für die Verteidigung zu sorgen. Also es gibt mittlerweile Firmen und größere Energieproduzenten, die selbst jetzt Einheiten aufstellen zur Drohnenabwehr, also ihre Fabriken selbst schützen. Wenn wir aber über den Drohnenkrieg reden, müssen wir über drei verschiedene Elemente reden. Das eine ist das, was spektakulär ist, weitreichende Drohnen, die dann im Einzelfall auch Ziele sehr tief im Hinterland treffen. Aber die ukrainische Drohnenstrategie beruht ja auf drei Elementen. Das eine sind diese Masse an Drohnen, die jeden Tag an der Front eingesetzt werden, also FPV-Drohnen, also First-Person-View-Drohnen, über Entfernungen von, sagen wir mal, zwischen 10 und 15, maximal 25 Kilometer. Das ist die kurze Reichweite. Da hat sich ein gewisser Stillstand herausgebildet, weil das Gefechtsfeld für beide Seiten jetzt so tödlich geworden ist, dass man mit größeren mechanisierten Kräften hier nicht mehr vorrücken kann, sondern eher mit schnellen, teilweise motorisierten, ja, aber mit Motorrädern vorgehenden Infanterie- und Sturmtruppen, die dann versuchen, einzelne Geländeteile überraschend zu erobern und zu halten. Das gelingt nicht immer, deswegen ist es umstritten, wer gerade welchen Teil des umstrittenen Geländes beherrscht. Allerdings insgesamt, wenn man mal zurückschaut in die letzten 8 oder 10 Wochen, dann stellt man fest, vor 10 Wochen haben wir noch, oder 12, haben wir noch über Pokrovsk gesprochen, als umstrittenes Territorium. Jetzt sprechen wir über Konstantinivka und das ist dann doch eine ganz schöne Entfernung weiter. Und da hört man dasselbe Spiel. Die Stadt sei noch nicht voll in der Hand der Russen, es sei umstritten und so weiter. Während über Pokrovsk schon gar nicht mehr geredet wird. Das heißt, ein langsamer...
Also wir reden von der Ostukraine.
Wir reden von der Ostukraine, genau. Also ein langsamer Fortschritt der Russen ist trotzdem immer noch da, aber der Vormarsch hat sich deutlich verlangsamt. Die Ukrainer sagen um 50%, aber er ist noch da. Trotz dieser Todeszone. Und natürlich geht das immer zulasten der Soldaten, die sehr hohe Verluste dabei in Kauf nehmen müssen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch auf der ukrainischen Seite zwei große Mängel. Nämlich das eine ist der Personalmangel. Selenskyj hat jetzt angekündigt, dass man Infanteriegruppen und Sturmtruppen in Zukunft zu 50% aus Legionären zusammensetzen will. Also im Grunde genommen Freiwilligen, die im Ausland angeworben werden. Und hat die Attraktivität für die Drohnentruppe gesteigert. Also es ist leichter wahrscheinlich Freiwillige zu finden, die eine Drohne irgendwie am Joystick operieren, als solche Leute, die sich dann wirklich an vorderster Front in eine Todeszone begeben und Sturmangriffe machen. Und wir reden ja mittlerweile über Hunderttausende von Fällen, die in der Ukraine auf Fahndungslisten stehen. Das sind also männliche Wehrpflichtige, die entweder von der Fahne gegangen sind oder im Ausland sind und nicht zurückkehren etc. Sodass die EU-Kommission mittlerweile den Vorschlag gemacht hat, den Schutzstatus für Ukrainer, die ja einen Flüchtlingsschutzstatus haben, insoweit einzuschränken, als er nicht mehr gelten soll für männliche Wehrpflichtige. Also der Personalmangel ist stark in der Ukraine. Er wird im Moment überlagert durch die Technologie, durch die Drohnentechnologie. Und die Drohnentechnologie ist ja nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern beide Seiten adaptieren ständig ihre Drohnen. Und wenn es gibt, Drohnen basieren auf Sensoren, Sensoren kann man stören, sie brauchen Kommunikation etc., all das ist störbar. Und das bedeutet, wenn man also diese Drohnen zumindest lokal oder subregional unterdrücken kann, dann ist auch ein Vormarsch wieder möglich. Und dann schlägt der Personalmangel durch. Das andere ist, die Russen sind derzeit dabei, auch vermehrt ballistische Raketen einzusetzen. Also neben einem, sagen wir mal, bei großen Angriffen mit über 400 Drohnen, das ist nicht der tägliche Fall, aber es kommt vor, dann gibt's dabei normalerweise 10% Marschflugkörper und 5% Raketen, im Moment ballistische Raketen. Im Moment steigt dieser Anteil, weil die Russen natürlich auch wissen, dass die Raketenabwehr der Ukrainer lahmt. Und hier kommt eines ins Spiel, die Patriot-Raketen, die ja das beste Mittel sind, um ballistische Raketen abzuwehren, sind im Moment nicht in dem Maße verfügbar. Das ist ausgegangen sozusagen. Auch die amerikanischen Lager sind weitgehend leer. Also sie werden nie so leer gemacht, dass die amerikanischen Truppen nichts mehr haben. Aber sie sind so weit leer, dass das Pentagon jetzt sagt, wir können nichts mehr abgeben und wir müssen erstmal nachproduzieren. Diese Patriot-Raketen wurden im Irankrieg verschossen, auch von den verbündeten Golfstaaten. Und das heißt, die werden erstmal aufgefüllt. Dann stehen gewisse NATO-Staaten Schlange, die das ja auch haben wollen. Und erst dann kommt die Ukraine sozusagen dran. Sie kommt aber nicht direkt dran, weil die Amerikaner sie ja nicht direkt beliefern, sondern weil die Europäer diese Patriot-Raketen kaufen und an die Ukraine weitergeben. Also hier gibt's die zwei großen Lücken. Und der Eindruck, den man manchmal hat, weil man immer nur über Schäden an Wohnhäusern berichtet, ist insofern falsch. Es ist selbstverständlich so, dass die Russen militärische Ziele auch angreifen. Allerdings, dass Streueffekte, Ablenkung von Drohnen, Abschuss von Drohnen zu Trümmern führen, die dann natürlich ungelenkt irgendwo auf Stadtgebiet niedergehen. Und manchmal gibt es spektakuläre Fälle, wie in einem Vorort von Kiew am 6. Juli in der Nacht, als ein großer Angriff stattfand. Da ist eine Munitionsfabrik in einer Vorstadt von Kiew getroffen worden und dann kam es 10 Stunden lang zu Sekundärexplosionen, die einen großen Schaden angerichtet haben und auch 10 Tote verursacht haben. Also auch hier ist das Bild vielleicht etwas schief. Die Russen versuchen natürlich auch, die Produktion der anderen Seite anzugreifen, vor allen Dingen die Drohnenproduktion und die Produktion der Marschflugkörper, der auch besonders mit großer Reichweite. Ich denke an Flamingo. Und das ist das Gesamtbild, das wir im Moment sehen. Es ist so, dass wir operativ eine gewisse Stagnation sehen mit einem langsamen taktischen Vorkriechen der Russen auf dem Gefechtsfeld. Ich glaube, es ist nach wie vor so, dass dieser Krieg aus russischer Sicht erst dann endet, wenn der Nordteil, 20% etwa des Gebietes Donetsk erobert ist.
Wir kommen dann später vielleicht nochmals auf das große Bild zurück. Ich würde trotzdem gern noch etwas bei den Drohnen bleiben. Denn wenn ich mir allein die Zahl ansehe, dass zu Anfang 2026 waren es noch maximal 200 pro Tag, die Ukraine abgeschossen hat. Und das hat sich inzwischen auf über 600 gesteigert. Nach russischen Angaben wurden im ersten Halbjahr 2026 64.000 Drohnen abgeschossen, abgefangen. Das muss man sich mal vorstellen. Dennoch dringen Drohnen durch, wie gesagt, zur Großraffinerie in Omsk und fliegen über 10 Stunden über russisches Territorium. Sie haben gesagt, die Ukraine nützt eine Lücke in Russland. Woher kommt die Lücke in Russland, dass man Drohnen nicht abfangen kann und dass man vor allem offenbar ja strategisch wichtige Einrichtungen wie eine Großraffinerie nicht ausreichend schützen kann?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen jetzt, denn in der Tat müsste man eine strategisch wichtige Punkte, und dazu gehört sicherlich die kritische Infrastruktur, und das ist für Russland natürlich die Produktion von Öl und Gas, die müsste man eigentlich besonders schützen. Und ich glaube, diese Lücke ist in den letzten Tagen auch angesprochen worden. Es gibt Anordnungen, ich habe es vorhin angesprochen, dass die Energieproduzenten selbst jetzt für die Drohnenabwehr lokal zumindest an ihren Produktionsstandorten sorgen. Insgesamt muss man allerdings sagen, Russland ist das territorial größte Land dieser Erde. Zwar dehnt es sich natürlich vor allen Dingen in Asien bis Vladivostok aus, aber auch der europäische Teil ist ja das größte Land Europas. Und da ist es natürlich schwer, flächendeckend wirklich eine Flugabwehr zu schaffen. Das geht leichter sogar komischerweise gegen ballistische Raketen, wo es also auch weltraumgestützte Möglichkeiten gibt der Früherkennung. Und dann gibt es die Raketenabwehreinrichtungen der Russen. Aber wenn es um eine Vielzahl von Drohnen geht, und hier muss man sich ja vorstellen, Drohnen sind Kleinstflugzeuge, eigentlich Motorflugzeuge, die in niedriger Höhe mit sehr langsamer Geschwindigkeit fliegen und damit vielleicht im Gesamtbild auch des zivilen Flugverkehrs oder des privaten Flugverkehrs fast schon untergehen. Und da schlüpfen sie halt leichter durch. Und das Interessante ist, Sie haben ja eine Zahl genannt, die mir auch bekannt ist, also 64.000 Drohnen wurden abgeschossen. Aber selbst wenn man 98% aller Drohnen abschießt, wenn 2% durchkommen und dann solche Schäden anrichten, wie in Kronstadt oder Ust-Luga, also an der Ostsee, diese Ölhäfen,
Exporthäfen,
dann ist das natürlich ein spektakulärer Erfolg. Und nicht nur das, er schädigt auch. Dann muss man die Frage stellen, wie lange schädigt er, wie tief ist der Schaden, wie schnell sind die Russen in der Reparatur. Aber das sind ja alles dann Fragen, die ins Detail gehen. Trotzdem bleibt der Eindruck, erstens, Russland ist nicht unverwundbar. Das merkt mittlerweile auch die Bevölkerung. Das ist ein Imageschaden. Und zweitens, es gibt jetzt auch messbare wirtschaftliche Schäden in der Produktion dieser von Gas und Öl.
Dann weite ich die Frage etwas aus. Sie haben gesagt, das Territorium ist groß und selbst wenn man 98% abschießt, bleiben noch immer die anderen, die durchkommen. Aber das Territorium ist nicht das Einzige. Man kann sich ja auch die Frage stellen, ist Russland technologisch hinten? Denn die Ukraine hat natürlich sehr rasant große Fortschritte gemacht und es ist kein Geheimnis, dass die Ukraine kooperiert mit US-Technologiefirmen, unter anderem die umstrittene Firma Palantir, die ja eine Plattform hat auch zur militärischen Datenanalyse. Und man weiß, dass die fortgeschrittensten Drohnen dann im Endabschnitt hier die künstliche Intelligenz die Zielerfassung übernimmt, anhand des Zielbildes, das generiert wird. Ist die Ukraine hier technologisch vorne und kann man überhaupt sagen, dass die Ukraine hier ein Testplatz für die neueste Technologie auch bei Drohnentechnologie ist?
Das kann man sicherlich sagen, dass es ein Testplatz ist für neue Drohnenentwicklung. Das ist es schon seit etwa 1,5 bis 2 Jahren. Auf der anderen Seite muss man, wenn man über Informationsgewinnung und auch die Informationsweitergabe der Amerikaner redet, deutlich machen, dass es um Satellitenaufklärung geht und dass es nicht darum geht, etwa Dinge aufzuklären, die man in jeder Karte nachlesen kann. Natürlich ist es bekannt, wo Kronstadt oder wo der Ölhafen liegt. Das braucht man nicht aufklären. Das ist auch für die Ukrainer völlig klar. Das, was interessant ist, ist die Verfolgung der mobilen Luftabwehr oder Raketenabwehr. Und diese Daten, die sind ja wichtig. Wo stehen eigentlich gerade die Flugabwehrgeräte und welchen Flugkurs muss man also nehmen, um sie zu umgehen? Und das sind die eigentlich wichtigen militärischen Daten, die dann auch von den USA kommen. Und das erlaubt dann doch den Drohnen die Umgehung von solchen Luftabwehrgeräten. Ich weise aber auf einen anderen Punkt noch hin. Wir haben in den letzten Wochen mehrfach gesehen, dass ukrainische Drohnen auch über baltisches Gebiet geflogen sind. Das hat dazu geführt, dass die lettische Regierungskoalition zerbrochen ist. Das hat zu einem sicher unbeabsichtigten Einschlag einer ukrainischen Drohne in Grenznähe an der estnischen Nordgrenze in ein Hochhaus geführt und in 2 Fällen sind ukrainische Drohnen sogar von NATO-Jets abgeschossen worden. Die Frage stellt sich, ist das ohne Kenntnis der Regierungen der baltischen Staaten erfolgt? Wenn man das ganz streng nimmt, wäre es ja dann eigentlich ein ukrainischer Angriff auf die territoriale Hoheit dieser Staaten. Oder haben sie stillschweigend das geduldet? Und wenn das der Fall ist, dann wird Russland das als Kriegsteilnahme interpretieren. Und deswegen habe ich an der Stelle große Kopfzerbrechen, weil wir dann tatsächlich auf einem abschüssigen Pfad sind, der in Richtung Eskalation weist. Und da müssen wir aufpassen. Deswegen habe ich immer dafür geworben, hier striktere Regeln einzuführen und auch den Dialog zu führen mit Russland, um Risikoreduzierung zu betreiben.
Alles klar. Ich komme später wieder auf Sie zurück und zu Ihnen, Herr Wassili Astrow, als Ökonom. Wir hätten gerne gewusst natürlich, wie sehr diese ukrainischen Drohnenangriffe Russland inzwischen zusetzen. Und ich stelle sehr konkret die Frage, was den Ölsektor betrifft. Offizielle Daten sind ja sehr karg. Das, was sich etwas herausgefiltert hat, die Rede ist davon, dass 40% der Raffineriekapazitäten inzwischen gestört sind, beziehungsweise eben außer Gefecht gesetzt wurden. Ist das glaubwürdig?
Ich glaube, es ist durchaus glaubwürdig. Ja, es gibt ja insgesamt 39 Raffinerien in Russland. Also Russland verfügt, glaube ich, über die zweitgrößten überhaupt Raffineriekapazitäten in der Welt. Ja. Und von diesen 39 gibt es die 10 großen und alle 10 größten Raffinerien wurden inzwischen getroffen. Ja, also diese Raffinerie in Omsk in Westsibirien, die Sie bereits angesprochen haben, dann noch in Moskau, das war natürlich auch ein spektakulärer Fall. Das ist zwar nicht die größte Raffinerie in Russland, aber dadurch, dass sie in Moskau oder bei Moskau liegt, natürlich war die symbolische Wirkung schon sehr groß, also aus ukrainischer Sicht. Auch andere Raffinerien wie in Nizhny Novgorod, Kirische, Samara und so weiter und so weiter. Rязань. Manche wurden mehrmals getroffen. Also ich glaube, diese Schätzung 40% ist durchaus realistisch. Es könnte auch mehr sein. Ja, weil diese Schätzung zum Beispiel, ich habe in einer Quelle gelesen, das war so eine unabhängige Schätzung von einem, ja im Prinzip von einem investigativen Journalismus, von einer russischen unabhängigen Zeitung. Und diese 40%, das war die Schätzung bereits Mitte Juni. Ja, und wir sind schon, was ist heute der 14. Juli, es ist schon ein Monat vergangen. Wir wissen, es gab weitere Angriffe, während die Reparaturen offenbar nicht so schnell vorankommen. Also zum Beispiel, es gab Meldungen in vielen Quellen, dass die Reparatur der Moskauer Raffinerie wird mindestens bis Ende des Jahres dauern. Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, und natürlich, es ist nicht auszuschließen, sagen wir so, dass weitere Angriffe kommen, ja, dass weitere ukrainische Angriffe kommen.
Nicht zufällig hat Russland vergangene Woche einen Exportstopp auf Diesel verfügt. Jetzt ist es so, man muss wissen, dass Russland nach den USA der weltweit zweitgrößte Dieselexporteur ist. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf globale Preise, Dieselpreise und ja, Dieselpreise vor allem. Man hat gesehen, in Amerika sind Mitte der vergangenen Woche, wie Reuters berichtet hat, die Futurespreise für Diesel gleich mal um über 10%, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, raufgegangen. Ist das ein direkter Effekt, beziehungsweise kann man sagen, je erfolgreicher die Ukraine mit Attacken gegen die russische Ölinfrastruktur ist, umso teurer wird das Leben natürlich auch im Westen und im Rest der Welt.
Also hier muss man tatsächlich unterscheiden zwischen Benzin und Diesel. Also die Benzinproduktion in Russland, also die russische Benzinproduktion, ist vor allem auf den heimischen Bedarf ausgerichtet. Ja. Während beim Diesel, wie Sie richtig gesagt haben, ist es anders. Ja. Also ein Großteil, ich glaube die Hälfte oder so, von der gesamten Dieselproduktion wurde exportiert. Ja. Allerdings, ich möchte hier betonen, dass die Exporte von Diesel haben aufgehört schon einige Zeit, bevor das formelle Verbot in Kraft getreten ist. Ja, das heißt, schon in den Wochen davor gab es Meldungen, dass die Ölunternehmen wurden sehr, sagen wir so, intensiv darum gebeten, die Dieselmengen nicht für Exporte, sondern zum Beispiel für die russische Landwirtschaft zu verwenden. Ja, das hat jetzt die Priorität, also die Versorgung des Landwirtschaftssektors mit Diesel, weil das ist natürlich wichtig. Es geht um die Ernte, es geht um die Lebensmittelversorgung. Das ist natürlich eine sehr wichtige Sache aus russischer Sicht. Das heißt, ich glaube, die Dieselexporte gibt es bereits seit einiger Zeit. Nicht mehr oder kaum noch. Ich glaube, diese letzten Preisentwicklungen, über die Sie gesprochen haben, also wirklich in den letzten Tagen gab es tatsächlich einen Anstieg. Ich glaube, das hat eher mit dem Iran-Krieg zusammen. Ja, diese Eskalation, die jüngste Eskalation im Persischen Golf. Ich glaube, dieser Faktor ist fast wichtiger als das formelle Exportverbot von Diesel in Russland.
Sehr, ja, sehr interessant. Der russische Ölsektor hat ja im Laufe dieses Jahres eine Warm-Kalt-Dusche durchlebt. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar gingen ja die Ölpreise massiv hoch. Inzwischen gibt es eine sehr glaubwürdige Analyse und Einschätzung vom Think Tank Brügel, dass Russland zwischen März und Juni 13,5 Milliarden Euro zusätzliche Öleinnahmen sozusagen generiert hat durch den Export aufgrund dieser hohen Ölpreise. Das war gewissermaßen eine Sonderkonjunktur und entspricht in etwa 0,5% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist jetzt einmal nicht so sensationell. Das ist nicht nichts, aber so sensationell ist es natürlich auch nicht. 13,5 Milliarden sind auch wieder schnell weg, vor allem wenn man Krieg führt, nicht? Und jetzt ist es mit dieser Sonderkonjunktur vorerst mal vorbei. Wir wissen nicht, wie es im Iran weitergeht, aber vorerst ist es mal vorbei. Und jetzt kommt sozusagen die Kaltdusche, das, was die Verarbeitung im Inland betrifft, die jetzt durch die ukrainischen Drohnenangriffe beeinträchtigt ist. Auffällig ist, dass die russischen Ölkonzerne, aufgrund dieser Einschränkungen einfach schauen, dass sie das Rohöl maximal ins Ausland exportieren. Das heißt, der Export läuft nach wie vor auf dem Niveau, wie er vorher war. Der ist ja kaum beeinträchtigt. Kann man sagen, dass die Konzerne selbst jetzt diese Drohnenangriffe noch nicht bemerken? Sie müssen zwar die Raffinerien natürlich reparieren und wieder instand setzen, wo natürlich Geld reinfließt und dass man hier im Inland weniger Einnahmen hat, aber der Export funktioniert, ne?
Ja, der Export funktioniert und die Exporte von Rohöl haben sogar zugenommen. Also die letzten Daten, die ich gesehen habe, zeigen, dass die Exporte von Rohöl im Juni um 14% mengenmäßig gegenüber Mai gestiegen sind. Also um 14%, ja. Die Preise sind zwar gesunken, also wie Sie gesagt haben in letzter Zeit, also in der zweiten Hälfte von Juni, ja. In den letzten Tagen sind sie wieder etwas angestiegen. Aber mengenmäßig läuft das sehr gut, ja. Aber ich glaube, das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen auf die russischen Ölunternehmen zu schätzen, muss man ein bisschen abwarten, ja, und schauen, wie lange diese Situation mit weitgehend ausgeschalteten Raffineriekapazitäten andauert. Wie entwickelt sich die Weltkonjunktur, ja, also die globalen Energiepreise und so weiter? Ich vermute, ich würde darauf tippen, dass diese Situation mit diesen riesigen Einbrüchen bei der Ölverarbeitung nicht gut für die russischen Ölunternehmen ist.
Den größten Schaden tragen aber im Moment die russische Bevölkerung, nicht? Was offensichtlich ist, dass die Preise nach oben gehen. Es gab dieser Tage eine Medianschätzung aufgrund von der Steuerdatenplattform OFD. Die hat jetzt den Medianpreis für 92er Benzin beispielsweise um 20% hat sie herausgefunden, liegt da über dem Vorjahreswert, Vergleichswert. Bei anderen ist es ähnlich, bei anderen Treibstoffsorten, 95er Benzin ist es 24%, das ist der Medianwert, also da gibt es ja noch weitaus größere Ausschläge. Hier geht schon zur Sache für die Bevölkerung, nicht? Und das ist ja, der Preis ist das eine. Der zweite Punkt ist ja, dass auch die Ausgabe, das Volumen beschränkt ist. Das heißt, ich weiß jetzt von meinen Bekannten, dass man bei den Tankstellen dann plötzlich einfach nur noch 20 Liter bekommt. Man steht eine Stunde, dann bekommst du 20 Liter. Wenn du eine größere Reise vorhast, musst du dich beim nächsten wieder anstellen. Das ist alles jetzt nicht so lustig. Und ich glaube, was man ja auch sieht von den Umfragen, dass der Unmut hier zunimmt. Und wir haben es vorher angesprochen, Putin hat die Situation nicht im Griff, oder?
Ja, tatsächlich, es gibt Rationierungen in vielen Regionen. Es gibt, also manche Tankstellen haben zu, sie haben keinen Benzin. Wo es Benzin gibt, gibt es oft Warteschlangen. Und generell kann man sagen, diese Warteschlangen sind, also je weiter von Moskau, desto länger sind diese Warteschlangen. Ja, das heißt, in Moskau ist die Situation besser als in vielen Provinzen. Auf der Krim ist die Situation besonders schlecht, ja. Welche Auswirkungen hat das auf die Bevölkerung? Natürlich, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass große Teile der Bevölkerung die Auswirkungen des Krieges direkt spürt. Ja, weil lange Zeit war das so, dass, also es waren die Jahre von einem Wirtschaftsboom 23, 24, vielen Leuten ging es besser in Russland, also sie haben mehr verdient. Ja, auch untere Einkommensschichten haben profitiert in vielen Fällen. Anders als in der Ukraine sind die meisten Söldner, die an der Front kämpfen, das sind Freiwillige, die bekommen gutes Geld dafür. Ja, es ist nicht wie eine totale Mobilmachung in der Ukraine, das ist ganz anders. Das heißt, für viele Teile der Bevölkerung war der Krieg nicht wirklich bemerkbar, bis vor kurzem. Ja. Jetzt natürlich mit der Treibstoffkrise schaut es ganz anders aus. Jetzt ist die Frage, auf wen schiebt die Bevölkerung die Schuld für diese Situation? Ja. Und da haben wir widersprüchliche Tendenzen. Ja. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass die Popularität vom Präsidenten Putin gesunken ist. Ja. Das zeigen sogar die offiziellen, sagen wir so, die regierungsnahen Forschungsinstitute, also soziologischen Umfrageinstitute. Die Tendenz ist eindeutig nach unten. Gleichzeitig gibt es oder haben wir gesehen, es gab einen Anstieg von der Anteil von Leuten, die die Fortsetzung des Krieges befürworten. Also sie schieben die Schuld für diese Drohnenangriffe auf die Ukraine, ja, und nicht auf Russland, obwohl Russland ursprünglich den Krieg angefangen hat. Ja. Das heißt, das sind, man kann sagen, vielleicht widersprüchliche Tendenzen, ja, aber das, glaube ich, das steht im Großen und Ganzen im Einklang mit der, mit dem Eck des politischen Spektrums, das sagt, wir müssen weiter kämpfen und Präsident Putin und die russische Regierung macht das nicht gut genug. Ja, das heißt, das ist Kritik nicht aus dem liberalen Lager, nicht aus dem prowestlichen Lager, sondern aus einem ganz anderen Eck. Ja.
Wenn wir das ganze Thema des Ölsektors noch jetzt ausweiten auf die gesamtwirtschaftliche Situation, das hätte ich noch ganz kurz gerne mit Ihnen besprochen. Es ist ja so, dass wir ganz klar bereits eine sogenannte Treibstoffinflation haben. Jetzt hat die Zentralbank die Inflation insgesamt etwas mehr in den Griff bekommen, die Inflation, die angefeuert war alle Jahre aufgrund der hohen Ausgaben für Verteidigung, Militär und Krieg. Und jetzt hat man das in den Griff bekommen und jetzt kommt die Treibstoffinflation daher. Und wir wissen, Treibstoffpreise sickern relativ ausgiebig in die Ökonomie durch, weil sie natürlich den ganzen Transport betreffen. Das, was Sie gesagt haben, die ganze Landwirtschaft betreffen, die Lebensmittelpreise dann reingehen und so weiter und so fort. Das heißt, die Inflation in Russland geht jetzt mal sicher nach oben. Das können wir wahrscheinlich jetzt schon prognostizieren, da braucht man nicht studiert haben. Und 24. Juli ist der nächste Termin für die Leitzinssitzung der Zentralbank. Und jetzt hat bereits der Präsident des russischen Unternehmensverbandes, Alexander Schochin, die Zentralbank prophylaktisch gewarnt, dass sie ja nicht wieder den Leitzins anhebt, der ohnehin noch immer bei 14,25% ist, muss man sich mal vorstellen, für westliche Ohren 14,25%. Das heißt, wenn man einen Kredit aufnimmt, ich nehme mal an, unter 16-17% wird man keinen Bankkredit bekommen.
20, ja.
Oder eher 20 möglicherweise. Und sie hat in letzter Zeit den Leitzins ganz leicht er war zwischendurch bei 21%, der ging natürlich runter, aber immer noch 14,25. Jetzt kann aber durchaus sein, und wenn ich sage, wie wir die russische Zentralbank kennen, mit ihrer Inflationsangst oder mit ihrer Übervorsicht, würde ich mal sagen, ist nicht ausgeschlossen, dass der Leitzins wieder nach oben geht, nicht? Und das ist natürlich dann möglicherweise ein Teufelskreis, der in Gang gesetzt wird. Was sagen Sie?
Absolut, das sehe ich genauso. Und es ist nicht nur so, dass die Inflation ansteigen wird. Die Inflation ist bereits angestiegen. Also wir haben schon Daten für Juni. Also im Juni alleine sind die Verbraucherpreise um fast 1 Prozentpunkt angestiegen, innerhalb von nur einem Monat. Das ist ein riesiger Kontrast zu April und Mai. Im April und Mai sind die Preise überhaupt kaum angestiegen. Da waren sehr niedrige Inflationsraten von, glaube ich, 0,15%. Also so sehr, wirklich sehr, sehr niedrig. Die Jahresinflation ist dadurch auch, hat sich dadurch auch beschleunigt von 5,3 im Mai auf 6% im Juni. Und ich glaube, dieser Anstieg dürfte sich fortsetzen. Ja. Die russische Zentralbank hat ein Inflationsziel, ein formelles Inflationsziel von 4%. Das heißt, solange die Inflation oberhalb oder deutlich oberhalb von diesem Inflationsziel liegt, hat die Zentralbank ein Mandat, alles zu unternehmen und die Inflation Richtung Inflationsziel zu bringen. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank nicht mehr, also die Zinsen, die Leitzinsen nicht weiter senkt, sondern konstant belässt oder vielleicht sogar wieder erhöht, ist sehr groß aus meiner Sicht. Und das wäre natürlich für die Realwirtschaft eine Katastrophe aus meiner Sicht.
Das heißt, eben mit den Investitionen ist es ohnehin jetzt schon stets schlecht und das wird dann natürlich noch weniger getätigt werden. Ich komme zu Ihnen zurück, Herr Richter. Und wir haben es vorher schon angeschnitten leicht. Ich würde trotzdem noch gerne etwas detaillierter hier reingehen. Können Drohnenangriffe einen Krieg entscheiden? Ich möchte noch hinzufügen, dass dieser Tage Valery Saluzhny nämlich der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und jetzige Botschafter, ukrainischer Botschafter in Großbritannien, ein Rivale von Zelensky wohlgemerkt, in einem Gastkommentar für den Telegraph geschrieben hat, noch hat Russland nicht verloren. Und er legt hier ausführlich dar, dass man hier auch ein größeres Bild sehen muss. Sie haben es eingangs auch gezeichnet. Deswegen die Frage, können diese Drohnenangriffe den Krieg entscheiden oder muss man es weiters anders sehen?
Entscheiden, glaube ich, werden sie ihn nicht, aber erheblich beeinflussen. Also es ist ja immer so bei neuen Waffentechnologien, die im Krieg meistens eingeführt werden, nicht erfunden, aber eingeführt und dann organisiert werden, ausgeweitet werden bis hin zu Massenangriffen. Wir hatten das auch in der Geschichte erlebt mit der Einführung des Maschinengewehrs oder schon Schnellfeuerkanonen, die im Hinterland über die Front hinwegschossen, nicht mehr vorne eingesetzt worden sind. Oder später des Panzers und das im Zusammenwirken mit der Luftfahrt. Und immer wieder wurde gesagt, der herkömmliche Krieg ist damit beendet. Es geht nur noch um diese Waffen. Und das ist immer eine falsche Aussage. Denn es geht immer darum, dass man die verbundenen Operationen in ihrer Gesamtheit sieht. Dazu gehören natürlich viele Elemente. Eins ist schon mal sicher, die Drohne als solche kann vieles zerstören. Sie kann aber kein Gelände nehmen und halten. Dazu braucht man Infanterie, mechanisierte Kräfte etc. Das heißt, selbst wenn es in einem Drohnenkrieg, zumindest vorübergehend, bis man Mittel dagegen gefunden hat, zu einem operativen Stillstand an der Frontlinie kommt, dann heißt das ja immer noch nicht, dass die Ukraine Gelände zurückgewinnen kann, weil sie ja unter dem gleichen Eindruck kämpfen muss und dazu noch, und das ist der Unterschied zu Russland, einen weitaus höheren Personalmangel hat. Und insofern hat Saluschny absolut recht. Wenn man alles insgesamt sieht, dann gibt es Vorteile auf Seiten der Ukraine, wenn man auf die Langstreckenangriffe sieht, die einen wirtschaftlichen Effekt haben, wie wir gerade gehört haben, und einen psychologischen Effekt haben, weil damit deutlich geworden ist, dass es keine rasche Spezialmilitäroperation mehr ist, die nur wenige Freiwillige betrifft, von denen die Bevölkerung nichts merkt, sondern dass es jetzt einen doch größeren Kriegszustand gibt. In der Wahrnehmung russischer Eliten, natürlich sind es immer die Extremen aller Seiten, die dann vollständigen Wechsel fordern. Ich denke mal an Leute wie Karaganov oder Alexander Dugin, die natürlich jetzt sagen, der Regierungssprecher oder Kremlsprecher Peskov hätte das ja schon bestätigt. Wir reden nicht mehr von einer Spezialmilitäroperation, sondern von einem Krieg. Und die Ukraine kann nur so erfolgreich sein, weil sie vom Westen unterstützt wird. 50% des Staatshaushalts werden ja vom Westen getragen, plus all dieser militärischen Lieferungen und der vor allen Dingen der industriellen Zusammenarbeit, die jetzt ja im Vordergrund steht. Auch Deutschland ist daran sehr stark beteiligt, auch gerade bei Langstreckenwaffen. So, all das führt dann dazu, dass solche Leute sagen, wir müssen jetzt zu einem Kriegszustand kommen. Und der Kriegszustand würde es erlauben, A, zu mobilisieren, also Wehrpflichtige zu mobilisieren. Und dann hätte natürlich Russland die Möglichkeit, auf ein weitaus höheres Personalreservoir zurückzugreifen als die Ukraine. Und zum Zweiten, und das ist, fand ich schon interessant, man müsse die Eliten austauschen. Aber er hat gleich gesagt, unterhalb des Präsidenten natürlich. Der Präsident ist sakrosankt. Also die Eliten bezieht sich auf Wirtschaftseliten, Militäreliten, die alle noch Friedenseliten seien, die Verwalter seien, aber nicht wirkliche militärische Führer.
Und in Russland ist immer der Zar sakrosankt und die Bojaren waren es darunter, nicht?
Absolut. Also das ist ein ähnliches System. Also das ist eine Veränderung, die ich jetzt schon bemerke. Trotzdem glaube ich nicht, dass Putin jedenfalls nicht vor den Septemberwahlen zur Mobilisierung greifen wird. Ob das dann noch hält, weiß ich nicht. Das müssen wir dann sehen, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Aber wenn wir über den Drohnenkrieg reden, ich hatte vorhin von drei Elementen gesprochen. Das eine haben wir besprochen, das ist das Langstreckenelement. Das andere haben wir auch besprochen, das ist der unmittelbare Einsatz an der Front. Und dann gibt es noch ein mittleres Element und das ist das, was die Ukrainer derzeit verfolgen. Das sind Drohnen mittlerer Reichweite, die so etwa ab 30 Kilometer aufwärts bis maximal 300 Kilometer gehen. Und hier ist das Ziel, die Logistik unmittelbar hinter dem Gefechtsfeld abzuriegeln und zu zerstören. Das trifft vor allen Dingen die besetzten Gebiete Donetsk, Luhansk, aber auch Kherson, Saporischschja. Das betrifft Tanker im Asowschen Meer. Das betrifft vor allem aber auch die Krim, die man also offenbar abriegeln will, indem man Verkehrsadern angreift, Brücken, die zum Festland führen, angreift etc. Man hat sich aber gescheut, bisher die eigentliche Brücke, die wichtigste Brücke von Kertsch anzugreifen. In der Vergangenheit ist das schon geschehen. Ich schließe nicht aus, dass das auch mal wieder geschehen wird. Und das führt zu einer zu folgender Logik, auch eine alte militärische Weisheit. Die Logistik hat noch keinen Krieg verloren, aber mangelnde Logistik hat schon zum Verlust des Krieges geführt. Das heißt, die Russen, um hier nicht ins Hintertreffen zu kommen, müssen natürlich jetzt versuchen, einerseits die eigene Logistik zu schützen mit mehr Truppenluftabwehr, mit Ersatz, mit viel Transporten, die man an die Front bringt und vor allen Dingen offensiv mit Angriffen gegen die Drohnenbediener, also gegen Zentralen, von denen aus Drohnen geflogen werden und mit Angriffen gegen die Rüstungsproduktion, im Schwerpunkt auch die Drohnenproduktion. Und genau das passiert ja auch im Moment. Selbst wenn wir im Fernsehen eher die Bilder von zerstörten Häusern sehen, dann wird ja nur im Einzelfall, wenn es besonders spektakulär klar ist, dann wird die Klarheit geschaffen, dass es um militärische Ziele geht. Aber kein Angriff ist exakt. Viele Angriffe werden auch abgelenkt. Das ist gerade bei Drohnen durch Jamming und Spoofing der Fall, dass man mit elektronischen Mitteln Drohnen ablenken kann. Drohnen werden abgeschossen. Und dann, und selbstverständlich sind auch selbst ballistische Raketen nicht so zielgenau, dass es nicht auch Fehltreffer gibt. Also das ist das Gesamtbild. Und das entsteht, und was dann entsteht, sind natürlich die Bilder, die wir dann im Fernsehen sehen, von zerstörten Wohnhäusern. Ich glaube, ernsthafter aber muss die Ukraine sich jetzt Gedanken machen, wie sie ihre eigenen Drohnenproduktion und Raketenproduktion schützt. Es gab schon erste Beschwerden, dass ein deutsches System namens Skynex in einer Rüstungsfabrik nahe von Lemberg nicht funktioniert habe. Natürlich hat die deutsche Seite gesagt, das sind aber Bedienungsfehler und keine technischen Fehler. Also gut, nur dann wird man gewahr, dass es darum geht, genau diese Rüstungsproduktion zu schützen. Also dieser Wettlauf zwischen der Zerstörung der einen und der anderen Seite wird natürlich weitergehen. Und da ist das überhaupt noch nicht entschieden. Und in dem Moment, wo man den Drohnenkrieg einigermaßen in den Griff bekommt, schlagen andere Kriterien wieder mehr durch. Personal, Gefecht verbundener Waffen, mechanisierte Kräfte etc. Und insofern hat Saluschny völlig recht. Man muss das Gesamtbild sehen und Russland hat den Krieg natürlich nicht verloren. Das ist eine völlig übertriebene Sichtweise. Es gibt noch viele Möglichkeiten, da noch zuzulegen.
Es hat nicht zufällig dieser Tage ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für viel Resonanz gesorgt. Und zwar schreibt Reuters mit Bezug auf 3 Insider, die dem Kreml nahestehen, Putin könnte den Konflikt in den kommenden Monaten weiter verschärfen, nämlich auch als Reaktion auf diese ukrainischen Drohnenangriffe. Rechnen Sie auch mit einer solchen Eskalation? Halten Sie sie für wahrscheinlich?
Also ich würde nicht ausschließen, dass Russland jetzt versucht, insofern zu eskalieren, als es mehr Mittel einsetzen wird, um die ukrainischen Produktionsmöglichkeiten zu reduzieren. Also viele Fabriken zu zerstören, Öllager, aber vor allen Dingen natürlich die Drohnen- und Raketenproduktion, auch Flugplätze, auch die Luftabwehr. Ich glaube, dass da Russland einiges noch tun kann. Sie haben eine überlegene Luftwaffe. Ich habe mich sowieso schon gewundert, seit 3 Jahren, dass Russland es nicht geschafft hat, trotz der Luftüberlegenheit die tatsächliche Luftherrschaft über der Ukraine zu erreichen. Also es gibt eine sehr kleine ukrainische Luftwaffe, die auch wieder etwas aufgebessert worden ist durch westliche Flugzeuglieferungen. Und sie ist immer noch im Einsatz. Sie ist im Einsatz vor allen Dingen, wenn es darum geht, Marschflugkörper abzuschießen. Auf der anderen Seite verfügt Russland über sehr kompetente Kampfflugzeuge, die vor allen Dingen mit Gleitbomben arbeiten. Das heißt, die diese Bomben auslösen, lange bevor sie an die Frontlinie kommen. Und die allerdings jetzt nicht hochpräzise sind. Und das führt natürlich auch zu Fehlwürfen, trotzdem zu ganz empfindlichen Zerstörungen und Verlusten auf der ukrainischen Seite. Also unterm Strich geht dieser Krieg durch als Materialkrieg, als Abnutzungskrieg zunächst einmal weiter. Ich hoffe nicht, dass es zu einer vertikalen oder zu einer horizontalen Eskalation kommt. Ich hatte eingangs davon gesprochen, dass einzelne Drohnen, ukrainische Drohnen, auch durch den baltischen Luftraum geflogen sind. Das wäre natürlich immer ein Vorwand vielleicht auch um einen solchen Krieg zu eskalieren und zu sagen, wenn ihr das nicht abstellt, dann müssen wir eben diese Wege dicht machen und dann eben auch solche Angriffe durchführen. Und dann sind wir in einer sehr unangenehmen Situation, die wir eigentlich seit Kriegsbeginn vermeiden wollten. Wir haben immer gesagt, wir unterstützen die Ukraine einerseits, aber wir wollen nicht selbst Kriegspartei werden. Im Moment sind wir auf einem abschüssigen Pfad. Davor würde ich warnen und deswegen ist es dringend nötig, hier einen Dialog zur Risikoreduzierung wieder zu eröffnen. Die Amerikaner haben das immer gemacht und die Europäer haben sich geweigert. Als Trump die Verhandlungen eröffnet hat vor eineinhalb Jahren fast schon, hat dann Europa gesagt, wir wollen mit an Bord sein. Und das ist aber de facto nicht geschehen. Wir haben immer noch keinen direkten formellen Dialog.
Ich hätte noch ganz gerne als Abschlussfrage an Sie gestellt, Herr Richter, und auch um eine kurze Antwort gebeten. Es gibt vor diesem Hintergrund des Gesagten ja Aktivitäten der sogenannten Koalition der Willigen, angeführt von Frankreich. Und die haben sich jetzt in Paris getroffen, zählen 37 Mitglieder inzwischen und sie haben für die nächsten Monate gemeinsame Manöver in den Nachbarländern der Ukraine angekündigt. Was ist davon zu halten? Und dass die Russen natürlich hier hämisch sagen, die Koalition der Kriegstreiber, das ist eine andere Sache, aber das ist auf der rhetorischen Ebene und auf der Propagandaebene. Ist das ein ernsthaftes Format und was soll sozusagen mit diesem Manöver bezweckt werden?
Also es ist ein ernsthaftes Format, da gibt es gar keine Frage. Die Europäer bemühen sich, den Eindruck zu übertünchen, der Westen sei dadurch schwach, dass Trump Signale gegeben hat, den amerikanischen Beitrag zur NATO zu reduzieren. Wir hatten ja gerade den Gipfel in Ankara und da ist deutlich geworden, dass die Amerikaner tatsächlich reduzieren, allerdings vergleichsweise moderat. Sie bleiben in Europa engagiert. Trotzdem besteht in Europa natürlich der Grundsatzzweifel, wie zuverlässig sind die Amerikaner unter Trump noch und müssen wir da mehr tun. Und wenn man sich dann solche Übungen anschaut, ganz neu ist das nicht, die NATO hat ja ständig Übungen gemacht, vor allen Dingen seit 2022 an der sogenannten Ostflanke hat die Kräfte stetig verstärkt, insofern ist das nicht ganz neu. Aber wenn die Europäer es jetzt tun, dann spiegelt sich darin auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den USA oder zumindest der Verdacht, die Russen könnten hier auf eine falsche Schlussfolgerung ziehen und glauben, wenn sich die Amerikaner zurückziehen, seien sie dann in der Oberhand, die Europäer seien dann selbst zu weich, um irgendetwas zu tun. Und ich glaube, das ist das, was Macron treibt. Es gibt aber einen weiteren Aspekt dabei. Er will ja nicht nur die Übungen durchführen, um die Ostflanke zu stützen, sondern um, wie er sagt, eine künftige Friedenstruppe, die in der Ukraine nach einem Waffenstillstand dann eingesetzt werden soll, zu trainieren. Und er will damit auch beweisen, dass die Europäer es ernst meinen. Und jetzt sprechen wir von einer französisch-britischen Führung und 7 weiteren europäischen Staaten, die sich an solchen Übungen beteiligen. Wer am Ende tatsächlich bereit ist, nach einem Waffenstillstand, von dem wir ja auch gar nicht wissen, wie er aussieht und wann er kommt, an so einer Truppe teilzunehmen, ist noch völlig offen. Die Polen haben zum Beispiel vor einiger Zeit gesagt, wir brauchen unsere Truppen für uns selbst, für unseren eigenen Schutz. Die Deutschen waren auch sehr zögerlich in dieser Frage, weil man sich bewusst ist, dass genau dieser Einsatz von Truppen in der Ukraine, der jetzt schon angekündigt wird, für die Russen das rote Tuch ist. Denn was will Russland mit dem ganzen Krieg erreichen? Abgesehen von der Anbindung russlandaffiner Bevölkerung, so wie man es in Moskau sieht, im Osten der Ukraine und im Süden will man ja verhindern, dass die Ukraine in das westliche Lager gezogen wird. Insbesondere also ein Beitritt zur NATO kommt überhaupt nicht in Frage, aber auch eine westliche Truppenpräsenz in der Ukraine kommt demnach nicht in Frage. Meine Befürchtung ist, dass solche Vorschläge, wenn sie denn auch als Zeichen der Stärke zu werten sind, eher dazu geeignet sind, den russischen Widerstand dagegen noch einmal zu fördern, also nicht den Krieg zu verkürzen, sondern eher zu verlängern.
Also sehr zweischneidig, nicht?
Genau.
Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Danke Ihnen, meine Herren Astroff und Herr Richter, fürs Dabeisein.
Bitte gerne.
Dankeschön auch
und für danke an Sie, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Seien Sie wieder dabei in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in und um Russland und in und um den Ukraine-Krieg widmen werden. Für heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.